Ich glaube nur an Diplomatie und Aufklärung, ja. Keinen Krieg, nur alles Mögliche, nur keinen Krieg, ja. Außerdem, Ukraine ist ein souveräner Staat mit seinem eigenen politischen System. Wieso dürfen wir einfach mal einmarschieren und sagen, ja, wir sind gekommen, um sie zu befreien?
Sagt Anna Kukes.
Literaturen, ein Podcast von Cicero.
Mein Name ist Ulrike Moser. Ich leite das Ressort Salon der Kultur und Wissenschaft im Magazin Cicero und ich spreche heute mit Anna Kukes in Moskau. Wir zeichnen das Gespräch auf Video auf. Sie können es auf cicero.de sehen oder es sich anhören ab Freitag als Podcast in unserer Podcast-Reihe Literaturen. Die finden Sie ebenfalls auf cicero.de oder auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Anna Kukes ist Literaturübersetzerin. Sie hat etwa von Thomas Mann den Essay über Schopenhauer übersetzt. Sie hat Bücher von Doris Dörri übersetzt. Und sie ist Hochschuldozentin an der Staatlichen Universität Moskau im Fachbereich Germanistik. Und Anna Kukes ist eine Freundin, der ich viel zu verdanken habe, denn sie hat auch mein Buch Schwindsucht, eine andere deutsche Gesellschaftsgeschichte, übersetzt und einen sehr guten Verlag dafür in Russland gefunden. Wir haben zusammen in Russland Lesungen gemacht und Diskussionsveranstaltungen, leider immer nur über Bildschirm wegen Corona. Und nun ist die Hoffnung, dass wir uns endlich einmal persönlich begegnen und auch besuchen können, hinfällig geworden durch den Krieg, den Putin gerade in der Ukraine führt. Anna Kukes, die ich im Gespräch duzen werde, lebt in Moskau. Sie beobachtet das Kriegsgeschehen mit wachsender Sorge und Verzweiflung. Und mit ihr möchte ich gerne sprechen über die Stimmung in Moskau, über die Lage der Intellektuellen und Künstler, über Formen des Protestes und des Widerstands. Und ja, und wir möchten auch gerne zeigen, dass eben Putin, dass es nicht Putin Russland ist, sondern dass es eben auch ein anderes Russland gibt, eine Zivilgesellschaft, dass es hier Menschen gibt, die gegen den Krieg sind und wollen, dass er schnell zu Ende geht. Anna, ich freue mich unheimlich, dass wir heute miteinander reden. Und meine erste Frage ist, wir nennen deinen Namen, wir zeichnen das auf, das wird veröffentlicht. Bist du nicht in Sorge? Hast du keine Angst?
Ja, ich habe Angst, ehrlich gesagt, ja, aber ich bin bereit, das zu riskieren. Ja, es ist so, die Lage ist so geworden, dass es wird langsam die Zeit, nicht mehr Angst zu haben. Ja, es muss sein, dass man spricht, dass man sich äußert. In Russland kann ich das leider nicht. Wenigstens in Deutschland, wenn auch nur nicht leibhaftig, sondern durch Internet, aber trotzdem.
Wie geht es dir, seit der Krieg ausgebrochen ist? Vielleicht das falsche Wort, seit Putin den Krieg eröffnet hat.
Also mir geht es schlecht. Ich lebe mit einem Gefühl von Katastrophe. Ich bin in Verzweiflung. Ich bin sehr nervös und ich bin in diesem Zustand nicht allein. Ich vertrete da eine ganze Menge, vielleicht nicht so viel, aber doch eine Gruppe von den Menschen, die genauso denken und fühlen. Aber leider, ich kann nicht sagen, dass es uns sehr viel gibt in Russland, denn die russische Gesellschaft ist sehr zerspaltet, sehr uneinig, sehr zerklüftet, so war es schon immer. Historisch, aber jetzt wird es wirklich tragisch, denn wir verschiedene Meinungen, also diese Auseinandersetzungen, wir hören einander nicht, wir verstehen einander nicht und wir überleben jetzt in Russland auch eine totale gesellschaftliche Krise. Woran wir natürlich auch selber schuld sind, ja.
Was wir hier mitbekommen, ist natürlich, dass zum Beispiel intellektuelle Künstler oder auch gerade Wissenschaftler das Wort erheben, Petitionen unterschreiben
Ja.
oder auch sich in sozialen Medien äußern. Wie ist denn die Chance dieser Menschen gehört zu werden?
Oh, das weiß man nicht. Die Chance ist natürlich ziemlich gering, aber man kann doch nicht so, man muss doch etwas machen. Ja, das ist das Wenigste, was wir unternehmen können. Ich persönlich habe wenigstens 5 oder 6 Petitionen oder die öffentliche Briefe unterschrieben, die natürlich gegen den Krieg sind. Ja, ich bin gegen den Krieg, ich bin gegen einen beliebigen Krieg und schon natürlich gegen diesen Krieg, den schon nicht nur zwischen Russland und Ukraine ist, sondern nach meinem Gefühl schon in Europa brennt sozusagen. Und es riecht nach, also wie gesagt, ich fühle es so, ich empfinde es so, es riecht nach einem dritten Weltkrieg, also ich meine meine Empfindung, oder wenigstens nach einem neuen kalten Krieg, nach einem neuen eiserner Vorhang. Ich weiß es noch, wie es damals war. Ich war ein Kind, aber ich bin 78 geboren und ich habe das noch erlebt, ja. Ich weiß, wie es sein kann und das ist sehr, das ist total tragisch. Und ich wollte noch was Wichtiges, was für mich sehr wichtig ist, hinzufügen. Also ich bin eine geborene Moskauerin. Ich bin Staatsangehörige Russlands, obwohl ich noch die Staatsangehörigkeit von Israel habe, aber ich bin nach wie vor russische Staatsbürgerin. Ich bin hier geboren, groß geworden. Ich habe hier studiert. Russisch ist meine Muttersprache. Und ja, ich bin Germanistin, aber ich unterrichte Deutsch, aber ich bin ein Teil der russischen Kultur. Und das, was jetzt zwischen Russland und Ukraine vorgeht, also dieser Krieg und überhaupt diese Isolierung von Russland in der Weltgesellschaft sozusagen, das tut mir, ich würde sagen, es tut mir nicht leid, es tut mir weh, ja, es tut mir weh mit meinem Land. Es tut mir weh mit meiner Kultur. Es tut mir überhaupt weh mit dieser Situation. Ich bin total unglücklich und nicht nur ich, aber ich empfinde auch diese verdammte Hilflosigkeit. Wir können nichts tun, ja? Die Welt ist verrückt geworden und ich versuche und den Gleichdenkende, ja, Personen, wir versuchen das den anderen irgendwie beibringen, zu erklären, dass wir jetzt quasi am Rande von einem Absturz, von einem Abgrund, ja, von einem Untergang sind, einer Katastrophe. Aber das schaffen wir im Moment nicht, ne? Es wird nur schlimmer und schlimmer.
Du sprachst ja auch davon, dass eben auch das Drama für die Kultur, die Katastrophe für die Kultur, es ist ja gerade genau das kennst du ja auch, diese vielfach gewachsenen Kontakte und Zusammenarbeit, ob jetzt zwischen Russland und Deutschland, ob es um Museen geht, ob es um Literaturhäuser geht. Heute hat die Frankfurter Buchmesse gesagt, dass sie erstmal die Zusammenarbeit mit Russland einstellt. Was bedeutet diese Isolation für die Kultur, eben diese Abgeschnittensein von
Ja,
der anderen Welt.
es wird jetzt also diese wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit Europa, mit der ganzen Welt, das wird jetzt alles unterbrochen, durchgestrichen, abgemacht und das ist auch eine Katastrophe. Ich würde sagen, in erster Linie zum Beispiel für unsere Studenten, also für unsere junge Generation, für diese wunderbare, lebenslustige junge Menschen, die mit solcher Begeisterung Deutsch lernen und Germanistik studieren, sie dürfen jetzt nicht mehr nach Deutschland und sie dürfen jetzt, sie haben jetzt überhaupt keine, also diese Beziehungen gibt es nicht mehr, ja, sie sind total abgekapselt und das ist total, total tragisch und ich möchte mich in diesem Fall auch also zu meiner deutsche Kollegen wenden und fragen, meine Liebe, wen wollen Sie bitte schön damit bestrafen, ja, indem Sie die diese Beziehungen abbrechen, indem sie uns, also unsere Studenten und überhaupt die russische Intellektuelle aus allen Bereichen ausstreichen und wegwerfen. Wen wollen sie damit bestrafen? Unsere Kinder, unsere Studenten. Und das ist unsere Zukunft, heißt das. Ja, warum muss das sein? Also sie haben mit diesem Krieg wirklich nichts zu tun. Sie sind jung. Sie wollen studieren, sie wollen die Welt sehen und das dürfen sie jetzt nicht. Das ist alles so, ja, ich bin sprachlos.
Gerade diese kulturelle Isolation, betrifft es nicht auch vielleicht gerade besonders regimekritische Künstler oder Kulturschaffende oder Wissenschaftler, die eben auch besonders darauf angewiesen sind, sozusagen im Kontakt ja, mit der Welt zu bleiben?
Ja, genau. Ja, das betrifft uns alle mehr oder weniger, aber in erster Linie natürlich die Intellektuelle und die Kultur in ihrer Arbeit, in ihrer Tätigkeit immer mit Europa was zu tun haben. Ja, also mich betrifft es auch. Ja, und ich werde darunter schon sehr leiden. Ja.
Wir haben kurz über diese Proteste, also diese Formen von Protest oder auch so Selbstbehauptung jetzt in den sozialen Medien gesprochen. Was für
ja.
andere Formen von Protest in der russischen Bevölkerung erlebst du noch? Was gibt es da an Äußerungen oder an Boykott? Welche Formen von Widerstand gegen diesen Krieg erlebst du noch?
Außer Petitionen, ja, es gibt ab und zu kleine Protestaktionen auf den Straßen, aber sie sind echt klein und ohnmächtig leider, weil die Menschen Angst haben oder weil wir nicht mehr daran glauben, dass das hilft. In den sozialen Medien, in Facebook zum Beispiel, schreiben die Menschen immer wieder, sie äußern ihre Meinung, dann eigentlich Facebook oder andere, ich würde sagen Facebook in erster Linie, das ist der einzige mehr oder weniger Freiraum geblieben, wo man sich irgendwie äußern kann und wo man sich die Freunde ansammeln kann, die genauso denken und empfinden wie ich und andere. Sonst einfach, wenn du rausgehst, selbst in der Familie, ich meine jetzt nicht meine Familie, aber es gibt auch solche tragische Geschichten, wo man ein wie eine Familie zerspaltet ist, wo die nächsten Verwandten ganz verschiedene Meinungen haben und sie können nicht zu einer Meinung kommen. Es ist wirklich, ja, und deswegen können sich die Menschen nur in sozialen Medien äußern, denn die offizielle Medien sind natürlich nur dem Krieg, also dem Spezialoperation gewidmet und da kann man keine zweite Meinung haben.
Anna, du meintest ja schon, dass diese Gruppe, die sich jetzt den Mut findet, sich zu artikulieren oder solche Petitionen, dass die wahrscheinlich eher eine kleine Gruppe ist und kann man denn ein Bild zeichnen von der Gesellschaft allgemein? Ist sie, wie sie den Krieg wahrnimmt oder von der Mehrheit? Ist das überhaupt ein wichtiges Thema? Ist das ein Gesprächsthema oder ist es für viele einfach zu weit weg?
Ja, das Land Russland ist riesengroß und sehr, sehr unterschiedlich, sehr vielspaltig. Ich kann nicht für das ganze Land einschätzen, aber was mich zum Beispiel sehr gewundert hat im positiven Sinn, es gab eine Petition gegen den Krieg, die von mehr als 1 Million Personen unterzeichnet wurde. Das ist was ganz Neues für Russland. Also 1 Million, mehr als 1 Million, 1,5 Millionen, glaube ich schon, in wenigen Tagen. Das bedeutet schon was, ja. Also das ist natürlich, wir sind 140, glaube ich, Millionen in Russland, die Bevölkerung. Und was heißt 1,5 Millionen? Auf diesem Grund können Sie fragen. Aber ich sage, das bedeutet schon etwas. Ja, das ist schon etwas. Das bedeutet wenigstens, dass wir nicht alle gleich denken müssen, dass wir also unsere eigene Meinung haben dürfen, ja, und haben können.
Wenn man sich jetzt die Propaganda anschaut, zum Beispiel, ja, dass der Krieg sich gegen ein angeblich faschistisches Regime richtet, dass in der Ukraine angeblich ein Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung stattfindet, dass der Krieg eigentlich ursprünglich von den USA ausgegangen ist und den Westen. Wird das geglaubt in der Bevölkerung? Was meinst du?
Ja, leider. Ja, das wird geglaubt. Es wird geglaubt. Das ist das Problem. Das ist das Tragischste. Das wird geglaubt. Ja. Und da, ja, das kann man wirklich sehr, sehr schwierig, man kann sehr schwierig die Menschen überreden. Man hört sich an, man hört einander nicht. Ja, aber das wird geglaubt. Das ist das Problem.
Was wissen die Menschen über den Krieg?
Ich weiß es nicht. Sie wissen das, was im Fernsehen läuft. Ich habe kein Fernsehapparat bei mir zu Hause seit 15 Jahren nicht mehr. Ich schaue kein Fern, ich schaue nicht mehr fern. Wenn ich was höre oder lese, dann nur Fernsehkanal Dost, also Regen, oder Echo Moskwy, die vor kurzem auch nicht geschlossen, aber irgendwie gestoppt worden waren, von gestern, glaube ich. Oder was mir noch, also ich, wo ich die irgendwelche mehr oder weniger adäquate Informationen finde, ist natürlich die sozialen Medien, und zwar das, was mal die Freunde von mir immer Facebook schreiben. Darauf kann ich mich verlassen. Also das, dieser Information vertraue ich. Sonst, ja, weiß ich nicht. Keine, also die Wahrheit sagt natürlich, die ganze Wahrheit weiß niemand und sagt auch niemand.
Marschiert Putin in die Ukraine ein, weil die Ukraine eine Demokratie ist? Also gilt es eher darum, die Nachbardemokratie zu zerstören, den schädlichen Einfluss?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht eindeutig einschätzen. Ich verstehe das einfach nicht. Ich weiß nur, dass der Krieg überhaupt unmöglich sein muss. Im 21. Jahrhundert, das wir uns allen völlig anders vorgestellt haben, muss man überhaupt keine Kriege führen. Ich glaube nur an Diplomatie und Aufklärung, ja. Keinen Krieg, nur alles Mögliche, nur keinen Krieg, ja. Außerdem, Ukraine ist ein souveräner Staat mit seinem eigenen politischen System. Wieso dürfen wir einfach mal einmarschieren und sagen, ja, wir sind gekommen, um sie zu befreien? Wieso? Woher haben wir diese Mission? Das ist doch überhaupt, es ist wild, also irgendwie, das ist völlig bekloppt, ja, das ist obskur. Wieso meint jemand, dass Russland oder ein anderes Land eine Mission hat, hier ein anderes souveränes Land, einen anderen souveränen Staat von etwas zu befreien? Das geht uns überhaupt doch nicht an, was in einem Land vorkommt, ja? Das ist ein anderer Staat. Bei uns in unserem Land passieren schreckliche Sachen, also, und wir können, es gibt keine Ordnung bei uns, es gibt keine Demokratie bei uns. Jetzt gehen wir in einen anderen Land, ein anderes Land, einen anderen Stand, um Demokratie zu pflanzen, sozusagen. Das ist blöd. Das ist echt blöd.
Anna, hast du denn persönliche Kontakte auch in die Ukraine? Freunde oder Verwandte?
Nee,
oder?
Leider nicht, nein. Ich hatte die Verwandten mütterlicherseits, aber sie sind schon längst nach Israel ausgewandert. In der Ukraine ist leider nicht niemand geblieben, mit dem ich persönlichen Kontakt haben könnte.
Gibt es denn auch sowas wie eine Propaganda, also weil wir vor allem über die Kultur gesprochen haben und die Intellektuellen, gibt es denn auch schon sowas wie eine ganz klassische Kriegspropagandakultur? Also ich meine, Schlachtengemälde macht man heute nicht mehr, aber was weiß ich, verherrlichende Kriegsgedichte, oder gibt es Künstler oder Schauspieler, die vielleicht an die Front reisen, um Soldaten zu unterhalten? Weißt du das?
Soweit ich weiß, noch nicht. Noch nicht. Nein, es ist noch nicht so weit. Der Krieg dauert noch weniger als eine Woche. Es ist noch nicht so weit. Nein, sowas gibt es nicht. Es gibt eine ganze intellektuelle Schauspieler und Schriftsteller, die für den Krieg geäußert haben, ja, und zur Unterstützung von Präsidentenprogrammen, seine Pläne. Aber also diese typische Kriegspropaganda in der Kunst gibt es noch nicht. Nein.
Jetzt hat ja der Westen mit sehr starken Sanktionen reagiert, mit wirtschaftlichen und wie bekommt ihr die im Alltag mit? Ist das spürbar? Ich weiß nicht, Schlangen vor den Banken oder?
Ja, das ist sehr spürbar. Alles wird teurer. Die Preise steigen sehr jeden Tag. Also Rubel kostet jetzt mehr als 100 Dollar und mehr als 100 Euro. Das spüren wir immer wieder. Also wirtschaftlicher Umbruch kommt noch. Das ist alles für uns auch sehr, sehr schwierig. Das werden wir noch schlimmer spüren, leider. Ja.
Siehst du irgendwie eine Möglichkeit von Seiten des Westens, die kritischen Stimmen in Russland, die Oppositionellen zu unterstützen, ihnen Gehör zu verschaffen oder auch sie ja auch ein Forum zu bieten, damit nicht allein Putin sozusagen das Bild und die Wahrnehmung prägt, was ist eigentlich Russland?
Weißt du, ich, wie gesagt, ich will Frieden, ja. Ich will, dass wir mit dem Westen Freunde werden. Ich will diese Abkapselung, nicht diese Isolation. Ich glaube daran, dass wir doch Freunde sein können. Und nicht von der, einfach von der politischen Wille von einem Verrückten abhängen. Daran glaube ich, aber
ob der Westen etwas tun kann, um sozusagen die kritischen Stimmen in Russland auch sichtbar und hörbar zu machen oder ihnen mehr Gewicht zu verleihen, eben um, damit eben nicht Putin der Einzige ist, der sozusagen auch hier im Westen die Wahrnehmung bestimmt, sondern eben halt auch dass dieses andere Russland sichtbar zu machen.
Ja, das möchte ich sehr, dass auch das Westen etwas tut, damit auch dieser andere Russland im Westen bekannt wird. Ja, deswegen ja, habe ich auch für dieses Interview entschieden. Ich weiß es nicht, wie der Westen das machen kann. Also, aber es muss doch die Möglichkeit geben, auch im Westen bekannt zu geben, dass Russland nicht aus einer ganzen gesichtslosen Masse besteht. Ja, Russland ist auch sehr unterschiedlich. Das Land ist riesig und die Menschen sind total verschieden. Und es gibt auch die Menschen, die gegen den Krieg und gegen diese Feindschaft sind. Und dass wir sind auch bereit für Zusammenarbeit und zur Kooperation, zur Freundschaft. Aber ich weiß nicht, was und wie genau man machen muss. Also das macht mir auch verzweifelt, weil ich fühle mich hilflos. Alles, was ich persönlich machen kann, also das einfach zu artikulieren, zu äußern, ja. Ich weiß nicht, ob das hilft.
Anna, gibt es in diesen Tagen etwas, was dir auch Hoffnung macht?
Ach, na ja, weißt du, ich mit meinen Studenten haben wir solche eine Übung am Anfang unseres Unterrichts. Wir besprechen auf Deutsch, ob etwas Positives in ihrem Leben in diesen Tagen gibt. Und meine Mädchen, ganz junge Mädchen, 20, 21 Jahre alt, sie sind so frühlingsabhängig sozusagen, frühlingsfreudig. Heute ist ein sonniger Tag und sie lachen immer. Sie haben eine gehobene Stimmung, obwohl sie natürlich alles schon verstehen, ja, also sie wissen alles, aber sie sind klug, sie sind sehr vernünftig und klug. Aber also die Natur nimmt tritt in ihre Kraft. Also die Jugend, das macht mir Hoffnung, ja, dass vielleicht die Jugend, die nächste Generation vernünftiger ist als wir und dass doch ihre Jugend und ihre junge Jahre nicht unter dem Zeichen von diesem Krieg vergehen werden, dass sie doch das 21. Jahrhundert irgendwie anders bestimmen. Also ja, das gibt mir noch ein bisschen Hoffnung und dass der Frühling kommt, ja, unabhängig von all den unseren Problemen. Also die Natur lebt, das Leben geht weiter und das macht mir ein bisschen Optimismus.
Liebe Anna, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke dir für deinen Mut. Ich danke dir für dein Vertrauen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nochmal, das Gespräch als Video finden Sie auf cicero.de. Und ab Freitag können Sie es im Podcast Literaturen, ebenfalls auf cicero.de, anhören. Oder Sie finden es auf allen anderen Podcast-Formaten. Und ja, bleiben Sie uns gewogen, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns auch. Auch damit so jemand wie Anna Kukis eine Stimme findet und Gehör findet, damit Russland nicht allein Putin den Ton und die Stimmung vorgibt. Ganz herzlichen Dank, liebe Anna.
Danke auch.
Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.